Ja, das neue Extra-Magazin ist am Start. Es geht diesmal um die besten Themen-ETFs, um das enorme Potenzial der KI, das tolle Comeback europäischer Aktien und vor allem, wo kannst du am besten deine Kryptos handeln? Viel Spaß!
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es sind wieder 2 Monate ins Land gezogen und wir sind wieder hier in München gemeinsam mit Jens. Unser neues Heft ist am Start und genau das möchten wir euch heute vorstellen. Es geht diesmal um Themen-ETFs. Vielleicht, Jens, kannst du vielleicht mal irgendwie erklären, warum wir dieses Thema gewählt haben.
Absolut.
Was die Idee war.
Also ich sage auch nochmal Hallo, liebe Extra-ETF-Community. Es ist wieder soweit, unser neues Heft ist am Start. Es ist die 5. 2025, man sieht immer an den Heftnummern, ne, das Jahr neigt sich für uns, wenn man so will, schon dem Ende entgegen. Ich habe jetzt mit Grauen festgestellt, dass die Tage schon kürzer werden. Die Sommersonnenwende war ja jetzt im Juni, aber das interessiert euch jetzt ja natürlich alles nicht. Ihr wollt natürlich wissen, was bei uns im Heft ist und ja, du hast es schon gesagt, Themen ETFs haben wir näher beleuchtet und haben uns die besten Themen ETFs beziehungsweise die besten Themenfelder angeguckt und darauf gibt es dann natürlich reihenweise ETFs, aber natürlich wollen wir auch erstmal wissen, was sind denn Megatrends? Hast du eine Idee, was Megatrends sind oder was überhaupt nachhaltige Trends sind?
Also Megatrends würde ich jetzt sagen, das sind quasi Entwicklungen, die vielleicht über vielleicht Jahrzehnte oder so mehr oder weniger in Stein gemeißelt sind. Bestimmte Entwicklungen, die eigentlich sehr absehbar sind vielleicht. Ja. Aber ich glaube, du hast dich da näher damit beschäftigt.
Ja, absolut. Und zwar geht es jetzt nicht darum, dass wir nur sagen, okay, das sind jetzt hier die besten Themen-ETFs, die haben die beste Rendite gemacht und bitteschön, fertig, das war's. Sondern es geht natürlich auch darum, dass wir ja unserer Zuschauerschaft dann auch zeigen wollen, woran erkenne ich denn tatsächlich nachhaltige Trends? Und hier hat das Zukunftsinstitut, eine Beratungsgesellschaft, einmal untersucht, okay, woran kann ich Megatrends denn tatsächlich festmachen? Und es gibt 4 Faktoren. Das ist einmal die Dauer, dann die Ubiquität. Das bedeutet, dass diese Trends branchenübergreifend dann wirken oder auch in verschiedene Bereiche reinwirken. Also in Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur beispielsweise oder in Konsum. Also, ne,
das also komplett durchdringend eigentlich.
Genau, richtig. Und dass sie natürlich global sind, also dass es ein weltweites Phänomen ist und nicht nur in einzelnen Regionen auftaucht. Wir kommen darauf gleich noch einmal zu sprechen. Und dass sie komplex sind, ne? Dass sie auch verschiedene Trendfelder vernetzen, immer als Bündel wirken und sozusagen auch Subtrends dann
halt. Und auch andere Felder befruchten auch so ein bisschen vielleicht, oder?
Ja. Genau so ist es. Mhm. Und das Zukunftsinstitut hat 11 Megatrends herausgefunden. Mhm. Die verlinken wir euch jetzt hier noch einmal in einer Grafik. Das ist ja jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd, die alle aufzuzählen, aber ihr seht sie dann hier. Genau. Und ausgehend davon wollten wir dann natürlich dann wissen, okay, wo lässt sich dann investieren und was sind jetzt auch so die besten Megatrends gewesen? Und ich habe mich um die Tops gekümmert und um die Flops war es. Bei denen bei Flops waren, gab es Überraschungen. Du bist Überbringer der schlechten Nachrichten sozusagen.
Genau, fangen erstmal vielleicht mit den Tops
an,
weil das ist, glaube ich, das, was interessanter ist vielleicht für die Anleger. Das ist, glaube ich, spannender.
Genau, also wir haben ja bei uns auf der ETF-Suche-Seite beziehungsweise bei den Themen-ETFs ja auch immer so die Themen, die renditeseitig auf ein Jahr gesehen am besten funktioniert haben, die auch besonders beliebt waren, die besonders gesucht wurden und die jetzt halt nicht funktioniert haben. Jetzt ist natürlich ein Einjahreszeitraum, was Rendite betrifft, sehr, sehr kurz. Ne? Also kannst vielleicht, wenn das Heft rauskommt, da wir jetzt ja aufnehmen, noch ist es nicht draußen, deswegen können wir es euch jetzt leider noch nicht herzeigen, sondern haben es jetzt nur digital und haben es nicht in der Hand, könnte es sich dann schon wieder geändert haben und ganz andere Trends dann vielleicht vorne. Deswegen haben wir uns bei den Tops auf 3 Jahre Rendite dann fokussiert und haben dann einmal Raumfahrt-ETFs, die halt vorne lagen, beziehungsweise es gibt ja nur einen, nämlich den Van Eck. Jetzt müssen wir einmal schauen, wie er denn noch einmal richtigerweise komplett heißt. Es ist der Van Eck Space Innovators ETF.
Okay.
Genau, wir blenden euch den hier auch nochmal ein und wir zeigen euch natürlich auch, wie der sich gegenüber dem MSCI World entwickelt hat, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen, das sind die besten Themen-ETFs, die liefen aber alle schlechter als jetzt, sage ich mal, so der Welt-ETF in An- und Abführung, ne? Weil dann kann ich mir auch gleich den MSCI World kaufen. Dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, sich diese Themen-ETFs anzugucken. Was haben wir noch? Wir haben den Invesco CoinShares Global Blockchain, also wir haben Blockchain-ETFs mit am Start, Uran-ETFs und Halbleiter-ETFs. Das sind so die Themen, die halt renditeseitig vorne lagen bei auf Sicht von 3 Jahren und von denen wir halt ausgehen können, abgeglichen sozusagen mit den Anforderungen, die wir uns jetzt beim Zukunftsinstitut so ein bisschen ausgeliehen haben an Megatrends, dass die tendenziell nachhaltig sind.
Ja.
Na, jetzt haben wir natürlich, und wir kommen da ja auch noch gleich drauf zu sprechen, wie es bei den Flops aussieht, auch diesen Megatrend CO2-neutrale Gesellschaft, Emissionen reduzieren und so weiter und so fort. Müsste man jetzt natürlich sofort daran denken, Solar-ETFs müssten ja super performen. War aber gar nicht so, ne? Denn da sind wir schon im Flop-Themenbereich.
Ja, also ich habe mir die Flops angesehen, also eigentlich das undankbare Thema im Prinzip, weil es ja im Prinzip eher negative Geschichten sind und Themen-ETFs sind ja fast schon prädestiniert, irgendwie tolle Geschichten zu erzählen. Aber es geht leider nicht immer auf die tolle Geschichte. Also ich habe da auch 2 Beispiele dabei. Und zwar, es ging einmal um die Bereiche der sauberen Energie in den USA. Also das war, ich glaube, in den letzten 5 Jahren -41% und das ist erwähnt, die Benchmark ist der MSCI World gewesen, 90% plus im gleichen Zeitraum bei einer relativ einfachen Investition eigentlich, also schneidet schlecht ab und ich glaube jetzt gerade auch unter der Trump-Regierung verbessert sich die Aussicht da auch nicht, also da ist ja das Motto Drill, Baby, Drill, also Öl- und Gasförderung eher im Vordergrund, ich glaube da haben sie wahrscheinlich die erneuerbaren oder sauberen Energien, wie es auf Deutsch übersetzt heißt, glaube ich auch ein bisschen schwieriger. Anderer ETF, der auch noch negativ aufgefallen ist, das war auf chinesische Internetfirmen. Also da ist vermutlich die letzten Jahre einfach so gewesen, da haben die Amerikaner einfach die Nase vorne gehabt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und die Magnificent Seven haben ja alles nach oben getrieben in Amerika.
Ja, ja.
Also ist jetzt nicht mehr so, kommen wir dann später auch nochmal kurz drauf. Aber ja gut, vielleicht durch DeepSeek im Januar, vielleicht gibt es da einen Durchbruch von den Chinesen. Also ich glaube, abschreiben kann man die da auch nicht, aber
ja.
Wir müssen einfach sehen, wie es da weitergeht.
Ja, und ich finde es ganz interessant. Ich wollte nur mal eben kurz den Bogen spannen zu den Top-Themen, weil du hast es ja schon gesagt, mit den erneuerbaren bzw. den grünen Energien, da war es halt eher schwierig. Aber so bei den Top-Themen war jetzt zum Beispiel Uran dabei. Und ja, jetzt haben wir natürlich meistens dann als Investor die Brille aus Deutschland auf, ne, und gucken immer so aus unserer Perspektive da drauf und würden sagen, ja, okay, wir haben hier den Atomausstieg. Aber um uns herum wird natürlich auch massiv an Atomreaktoren zugebaut. Kein Wunder also, dass Uran-ETFs jetzt vorne liegen, beziehungsweise mit zu den Top-Themen gehörten. Und die internationale Energieagentur, die IEA, schätzt, dass bis 2050 die Atomstromproduktion sich auf 800 Gigawatt verdoppeln wird.
Oh, okay.
Also sozusagen schon ein sehr langer Trend, ne? Bis 2050 knapp 25 Jahre.
Ja.
Und so gesehen wird es dann halt anhalten und offensichtlich wächst der Markt dann halt noch. Und wir haben natürlich, ob man jetzt Atomstrom mag oder nicht, das wollen wir jetzt mal andere bewerten lassen. Aber es ist natürlich auch CO2-neutral, was die Produktion angeht. Hinterher, ne, was jetzt die Aufstellung des Atommalers angeht und was halt die Entsorgung angeht, ist jetzt ein anderer Faktor. Aber da funktioniert es natürlich. Ne? Und ja, auch bei Blockchain, ich würde jetzt nur einmal kurz diese 2 Themen halt herauspicken. Weil natürlich für die anderen 2, da müsst ihr dann das Heft kaufen. Dann wollen ja nicht alle unsere tollen Themen hier verraten. Da ist es so, ich muss kurz einmal ablesen, dass eine Studie von Grand View Research davon ausgeht, dass sich die Technologie, also bei Blockchain, also das ist der Markt von geschätzten 31,3 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 1,4 Billionen per 2030 steigern wird. Das ist wirklich enorm. Und es gibt natürlich auch, das ist ja immer das Ding, ne, das ist ja wirklich sehr viele Business Cases ja oder Use Cases für die Blockchain-Technologie gibt, ja, um Daten zu verifizieren. Zum Beispiel, das haben wir auch im Artikel drin, dass das Kanton Zug Blockchain-Technologie einsetzt, ne, um ja dort Dinge zu verifizieren, also persönliche Daten zu verifizieren. Und beispielsweise auch Lieferketten damit halt abgesichert werden und so weiter und so fort. Okay. Also ja, ein großes Zukunftsthema. Großes Zukunftsthema, jetzt hat hier gerade das Wort abgeschnitten, hob an zu diesem großen Vortrag, ist auch KI.
Mit Sicherheit auch KI, also künstliche Intelligenz ist ja mittlerweile...
Da in einem gesonderten Artikel, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, ne, das ist jetzt nicht Teil der Titelstrecke, sondern es ist ein Standalone-Artikel.
Es schließt sich, glaube ich, ein paar Seiten hinterher dann an, genau, da geht es um die Potenziale der KI. Also ich meine, man kennt es ja mittlerweile auch schon mit ChatGPT vor allem ja auch, also als Privatnutzer, aber es geht natürlich auch viel weiter. Also zum Beispiel, wir haben auch Rüstung ja schon mal angesprochen, auch da ist es ja ein Thema geworden, dann im Bereich der innovativen Medizin, also vielleicht ein Roboter, der assistieren kann oder vielleicht eine KI, die vielleicht Krankheitsbilder vielleicht besser sortieren kann oder Muster erkennen kann. Aber auch Mittelständler nutzen sie ja schon. Also wir sehen es ja selber bei uns ja auch. Also wenn ihr mal Podcast-Folge 259 anschaut, also da geht es um den Portfolio-Tracker. Also auch da ist KI eingesetzt worden. Also
absolut.
Ich finde es auch Wahnsinn, das Ergebnis. Also wenn du das, glaube ich, nicht wüsstest, würdest du es, glaube ich, gar nicht merken. Aber einfach mal reinschauen, also das ist wirklich...
Wir verlinken es natürlich.
Ein tolles Ergebnis und auch das Tool an sich ist natürlich auch gut. Also das soll jetzt nicht in Abrede gestellt werden. Und
Gottes Willen, das Gegenteil. Besonders nach dem Refresh, ja.
Also man sieht, KI kommt zum Einsatz und es ist aber immer noch sehr am Anfang. Also man kann es vielleicht vergleichen mit dem Internet von vielleicht zur Jahrtausendwende. Also das ist noch so am Anfang. Oder zum Beispiel auch McKinsey hat jetzt auch eine Aussage getätigt, dass sozusagen das Potenzial der KI ist sozusagen wie die Dampfmaschine vor 250 Jahren so ungefähr. Ja, also da sind wirklich enorme Möglichkeiten dahinter. Andererseits muss man auch sagen, wenn man sich jetzt zurückerinnert an die Jahrtausendwende, gab es ja auch viele tolle Internetfirmen, die es heute nicht mehr gibt. Ja. Also gibt es Gewinner und Verlierer. Und deswegen denke ich, ist gerade da auch ein Themen-ETF interessant. Also jetzt nicht Einzelunternehmen, sondern wenn man investieren will, dann vielleicht eher ein Themen-ETF dann.
Ja, absolut. Setzt du selbst auf Themen-ETFs? Hast du Themen-ETFs im Portfolio oder Themen-ETFs?
Kein Thema. Ist aktuell kein Thema.
Kein Thema.
Aber gut, ich habe ja den MSCI World auch und da sind ja auch viele Tech-Unternehmen drin. Also zum Teil ja mehr, als einem in dem Jahr vielleicht lieb war. Aber von daher, habe ich keine Themen-ETFs. Du? Hast du welche?
Nee, Themen-ETFs dezidiert jetzt nicht. Nee. Aber deswegen, uns ist noch mal wichtig, oder was mir auch wichtig ist, dabei zu sagen, wie ich es jetzt auch eben schon angefeatured habe, die Branche und die Entwicklung der einzelnen ETFs, die läuft ja so schnell vonstatten, ne, dass sich ja, wie gesagt, ne, jetzt schon wieder was geändert haben kann. Und dass Themen-ETFs ja auch immer nur als Beimischung gesehen werden soll. Ne? Ja. Das ist zum Beispiel auch Dr. Gerd Kommer hatte jetzt bei uns auch im Heft eine Aussage getätigt, so 5-10% sollten Themen-ETFs höchstens annehmen.
Ja.
Und man kommt ja auch dann immer mit den Themen-ETFs, also die Emissionstätigkeit ist immer zum Hype-Zeitpunkt.
Ja, ja, ne?
Also deswegen ist es auch so, dass, ich hatte jetzt ja mal noch eine Studie zitiert von der Ohio University, dass die Themen-ETFs in den ersten 5 Jahren, glaube ich, 30% an Wert verlieren tatsächlich. Deswegen muss man halt auch immer den... Man muss nicht mal am Anfang dabei sein, sondern den Themen-ETFs dann auch ein bisschen Zeit geben und dann halt schauen, okay, was passt zu mir, welche Gedanken möchte ich da vielleicht spielen. Und
na gut, sonst kann man zu spät zur Party kommen quasi.
Absolut.
Und vor allem, wenn man zu viele Themen-ETFs hat, dann nivelliert sich vielleicht auch wieder ein bisschen. Also man sollte vielleicht wirklich vielleicht 2-30 rauspicken und dann vielleicht diese Core-Satellite-Strategie machen.
Ja, genau.
Aber halt nicht übertreiben.
Absolut. Ja, und auch wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wir haben jetzt den Raumfahrt-ETF, den einzigen, den es ja gibt, hier bei den Gewinnern sozusagen, bei den Top-Themen. Aber es gab da vorher ja schon einen, der dann geschlossen wurde. Ne? Also es ist auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja. Anleger sollten sich auf jeden Fall immer anschauen, okay, wie viele Werte sind auch da drin? Häufig sind ja auch nur so 25 oder sogar weniger Werte drin. Die sind wenig diversifiziert. Ja. Und ne, dann gab es ja auch immer so Themen, das ist ja auch das, was der Sebastian Külps hier schon sagte, so, ja, Haustier-ETF, also, die Sinnhaftigkeit würde sich jetzt nicht so ganz erschließen. Ja. Und ja, ist natürlich jetzt auch nicht so der Megatrend. Ne? Ja. Oder momentan Rüstung ja auch sehr beliebt. Mhm. Aber es gab natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit, nach dem Fall der Mauer, ne, als es, ja, als so eine Entspannungszeit, ja, Abrüstung. Eine Abrüstung, ja. Weniger Gelder sind eben in Rüstungsgüter geflossen und dann kann sich sowas schnell abkühlen. Ne? Deswegen ist es wirklich ein Megatrend. Schwierig. Also ich würde eher sagen, nein, würde ich dann auf nachhaltige Trends dann halt setzen. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr sie erkennen könnt.
Ja, was vielleicht kein Megatrend ist, aber schon ein Trend dieses Jahres, würde ich sagen, ist so ein bisschen der europäische Aktienmarkt. Also ich weiß noch, letztes Jahr, wir waren ja auf Kapitalmarktkonferenzen, Ausblicke auf 2025 und alle waren so richtig auf USA-Hype und so. Und jetzt kommt noch die Unternehmenssteuersenkung von Trump und irgendwie war alles so auf USA. Und in Wahrheit war es genau umgekehrt. Also der MSCI Europe war, glaube ich, jetzt zum Zeitpunkt dieses Artikels bei 8% im Plus und der S&P 500, ich glaube, bei minus 5 oder 6%, hat aber auch schon wieder ein bisschen aufgeholt. Also es war schon mal noch düsterer, sage ich mal. Und ich meine natürlich in Deutschland, was war auch ein Treiber für den europäischen Markt. Also durch diese veränderte geopolitische Lage hat ja auch Deutschland entschieden, wieder mehr zu investieren, auch für die Rüstung. Zu nennen ist auch die Lockerung der Schuldenbremse. Ja. Also es wird wieder investiert dadurch. Ich meine, kann man natürlich so oder so sehen, also auch wie es verabschiedet worden ist. So am letzten Tag mit der alten Mehrheit noch, kann man drüber reden. Aber Fakt ist natürlich, es wird mehr investiert. Also ich glaube, es sind ja Billionensummen im Spiel. Also das kann natürlich auch wieder sozusagen Geld in den Markt reinschwemmen. Andererseits muss man auch noch sehen, Deutschland ist noch nicht so verschuldet wie andere Länder. Also es gibt noch fiskalpolitischen Spielraum. Nächster Punkt ist natürlich auch, die Inflationsraten in der Eurozone gehen zurück. Also da könnte auch eine lockere Geldpolitik oder eine Fortsetzung quasi denkbar, was natürlich für Aktien tendenziell eher gut ist. Und was wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt noch ist, der europäische Aktienmarkt ist ungefähr 30% günstiger als der US-amerikanische. Das hat sicher auch viele Investoren Richtung Europa getrieben. Andererseits muss man sagen, Deutschland als größtes Land in Europa war jetzt auch 3 Jahre in der Rezession. Jetzt sind für nächstes Jahr, ist glaube ich 1% oder ein gutes Prozent Wirtschaftswachstum angesagt. Immerhin. Ist jetzt immerhin, aber auch nicht die Welt. Also von daher, glaube ich, muss man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Zumal könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt vielleicht in den USA wieder mehr Vertrauen in die Politik gefasst wird oder auch die Zollthematik jetzt wirklich mal vom Tisch wäre, dass dann vielleicht doch auch wieder Geld Richtung USA fließen könnte. Aber das ist jetzt meine Spekulation.
Ja, ja.
Wir haben uns aber auch übrigens noch das Thema angeschaut im Pro- und Contra-Bereich. Also da ging es ja auch darum, soll man jetzt den US-Aktienanteil senken oder gleich behalten oder vielleicht erhöhen. Das kann man sich an der Stelle, glaube ich, auch nochmal anschauen. Und wenn wir schon beim Thema Deutschland sind, also gerade auch so die Nebenwerte sind ja auch ein bisschen in den Fokus gerückt. Und da hatten wir, glaube ich, von der Jessica Schwarzer noch
einen Beitrag dazu. Ich fand es super interessant, weil sie ist sozusagen mit dem Thema auf uns zugekommen. Und ich habe sowieso ein großes Herz für Nebenwerte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so diese Hidden Champions und diese Mittelstandskultur, die hast du ja nirgendwo sonst als hier in Deutschland. Ne? Ja, da ist ja jeder natürlich auch Weltmarktführer, wie es ja immer so schön heißt, ne? Weil der eine dann Schräubchen herstellt, die, weiß ich nicht, dann irgendwo auf der Raumstation dann verwendet werden. Da gibt es dann niemand anderes, der die halt herstellen kann. Und das finde ich alles immer sehr, sehr spannend. Und es ist ja eben das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft kann jetzt natürlich dadurch befeuert werden, einerseits, dass wir im kommenden Jahr die Konjunkturaufhellung haben. Ne? Wie du schon gesagt hast, wir haben ein 1% BIP-Wachstum. Es ist nicht die Welt, aber immerhin. Und es zeigt sich jetzt schon, dass die Nebenwerte-Indizes, also wie jetzt MDAX und SDAX, gegenüber dem DAX aufholen. Und dass gleichzeitig, wir haben jetzt dieses Phänomen schon angesprochen, so USA, also Investoren kehren den USA so ein bisschen den Rücken, schauen sich Europa mehr an, dass das auch hier bei Deutschland-ETFs und speziell bei Nebenwerten auch der Fall ist. In der Hinsicht, dass viele dieser Firmen ja eher vor der Haustür produzieren und dann dieser Zollthematik dann beispielsweise auch nicht in dem Maße oder von in diesem Ausmaß dann betroffen sind.
Ja,
und das kann diese Nebenwerte dann nach oben spülen. Momentan sieht es gut aus und es gibt weitere Gründe, die Nebenwerte befeuern können. Und Jessica hat sich da unter anderem mit Andreas Beck unterhalten und auch mit Robert Halber. Mhm. Und der Artikel lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht mit den Nebenwerten. Ja, unbedingt.
Ja. Ja, ich meine, deutsche Nebenwerte oder auch die europäischen Aktien generell waren immer so im Schatten der USA eigentlich. Und genauso ist es manchmal auch mit Silber und Gold. Also Gold ist ja immer so ein bisschen die Benchmark, Silber ist so ein bisschen unter dem Radar. Das hast du dir angeschaut. Wie ist denn da so dein Fazit zum Silber?
Fand ich super interessant. Es ist mir so ein bisschen, also ich hatte es zwar auf dem Schirm, aber hab's dann wieder, ist dann wieder so aus meinem Unterbewusstsein dann wieder rausgespült worden. Der Markus hatte mich dann tatsächlich nochmal darauf aufmerksam, ey, da müssen wir auf jeden Fall was zu machen. Und er hat natürlich vollkommen recht gehabt, denn Silber ist jetzt bei, weiß nicht, da wir jetzt sprechen, $38. Mhm. Und das Hoch war, glaube ich, bei 2011 bei $50 etwa.
Ein Stück weit noch.
Also wir haben jetzt so das Allzeithoch etwa im Visier. Ne? Also Silber ist fantastisch gestiegen bisher. Lohnt es sich denn jetzt noch dort einzusteigen? Und wie kann man das am besten machen? Gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann es über Minenunternehmen machen. Mhm. Man kann es über Silber-ETCs machen. Und das Sentiment oder das Umfeld für Silber ist auf jeden Fall gegeben. Also die Treiber für den Silberpreis sind intakt. Wir haben ja einerseits die Sache, dass immer noch Mangelwirtschaft herrscht, ne, dass halt Silber sehr gefragt ist, vor allem auch in der Industrie. Ja. Wir haben jetzt mal geguckt. Allein die Solarbranche bräuchte 2025 allein 180 Millionen Unzen an Silber, dreimal so viel wie 2024. Fragt man sich jetzt natürlich, okay, warum sind die so am Boden, also diese Solar-ETFs wahrscheinlich wegen Überkapazitäten aus China. Ja. Aber Silber ist gefragt in der Solarbranche und in der Industrie im Allgemeinen. Und es gibt noch diese Gold-Silber-Relation, die jetzt bei 94 lag im Durchschnitt immer so bei 67. Und damit ist Silber immer noch im historischen Vergleich sehr, sehr günstig. Mhm. Und hier können sich Anleger auf jeden Fall mal Silber-ETCs und Silberminen vielleicht einmal näher anschauen. Alles Weitere dazu auf jeden Fall im Artikel. Und dann bin ich sehr gespannt und drücke die Daumen, dass dann Silber auch das Allzeithoch vielleicht wirklich mal testet und in Angriff nimmt. Ja.
Mhm. Ja, spannend auch.
Auf jeden Fall.
Also wenn ich an Silber denke, denke ich immer an Gold und mittlerweile auch an das digitale Gold, also Bitcoin. Das ist ja jetzt so eigentlich mein Thema auch. Und man sieht ja auch so in der Top-10-Liste sind ja mittlerweile immer größere Tanker, sag ich mal, drin. Also BlackRock ist, glaube ich, der zweitgrößte Bitcoin-Halter mittlerweile schon. Fidelity ist, glaube ich, auch Position 7, 8 oder so. Mhm. MicroStrategy, natürlich auch bekannt, die kaufen ja, glaube ich, jeden Montag immer am 30.
Ja, die sind gut dabei, auf
jeden und Fall. Ja. Übrigens, wir haben auch ein eigenes Interview zum Bitcoin mit Bernhard Wenger, da werden wir genauer drüber sprechen.
Ja.
Und auch über die Auflage des Bitcoin-ETFs letztes Jahr in den USA, was dazu geführt hat, dass auch die Nachfrage nach Bitcoin, ich glaube, 4 oder 5 Mal so hoch ist, wie überhaupt die Produktionsrate ist. Also schon enorm. Und wir haben ja jetzt auch neulich erst wieder ein Allzeithoch, also in Dollar erreicht, in Euro glaube ich noch nicht, aber in Dollar auf jeden Fall. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt die ganzen großen Fische kommen, unterwandern die so ein bisschen den Markt dann? Also weil früher war ja Bitcoin auch ein bisschen so was Anarchisches, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Ich fand es ganz interessant, weil du siehst es so, wenn du die sozialen Medien so ein bisschen verfolgst, ne, wie sich CEOs dann ja auch schon mal nahezu 180 Grad in ihrer Haltung zu Bitcoin oder wie sie ihre Haltung ändern können.
Wie zum Beispiel bei BlackRock.
Bei BlackRock, aber auch bei JP Morgan, wo es dann hieß so, ja, ich werde mich nie wieder dazu äußern. Bitcoin wird keine Relevanz haben und jetzt sieht es da schon wieder ganz anders aus.
Ja.
Und ja, natürlich zur Unterlegung dann von Bitcoin-Produkten jetzt, sei es ETFs, ETCs und so weiter, müssen die Emittenten dann natürlich, du hast es jetzt schon genannt, BlackRock, JP Morgan, aber auch Fidelity und so weiter, Bitcoin kaufen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, okay, ist das noch so dieses dezentrale Gut, wenn es dort sehr, sehr große Tanker gibt,
die es akkumulieren,
aber die jetzt natürlich auch Bitcoin nur als Spekulationsgut sehen. Und das ist ja meines Erachtens nach nicht der Kerngedanke damals des Cypherpunks gewesen, sondern man wollte ja wirklich eine Alternative zum Geld haben, wollte da ja wirklich auch tiefer gehende Probleme, die Währung mit sich bringen, vor allem logischerweise Fiat-Währungen mit sich bringen, dann lösen. Und das losgelöst jetzt vom reinen Renditeversprechen. Ne? Und ja, aber es ist einerseits gut, dass wir jetzt, dass Bitcoin immer weitere Verbreitung findet, ne? Aber ist die Dezentralität jetzt noch gegeben? Und dem bin ich jetzt so ein bisschen in dem Artikel dann auf die Spur gegangen.
Genau. Ja, auch spannend.
Ja.
Anschließend dazu natürlich haben wir wieder diesen Jahr den Crypto-Broker-Testbericht gemacht.
Also diesmal
haben wir
genau.
8 Anbieter gehabt. Letztes Jahr, glaube ich, waren es nur 6, aber es hat sich sozusagen ein bisschen
erhöht. Auch da wird
das nächstes Jahr wieder mehr sein. Ja, mal schauen.
Ich bin sehr gespannt.
Ja. Es waren alles deutschsprachige Anbieter und wir haben uns auf physische Coins konzentriert. Also ich meine, man kann ja mit ETPs, kannst du ja auch über deine normale Hausbank im Prinzip auch schon einsteigen, aber wir haben uns nur auf die physischen Coins konzentriert, weil ich glaube, das spricht vielleicht so ein bisschen die Community ein bisschen mehr noch an, weil es natürlich noch direkter ist irgendwie. Und ja, wie gesagt, es waren 8 Anbieter, die haben alle auch eine gute Figur gemacht. Die unterscheiden sich so ein bisschen im Angebot, bei den Kosten. Aber so richtig abgefallen ist eigentlich keiner. Aber wir haben trotzdem uns auf einen festgelegt. Eine Empfehlung gibt's und die erfährt man natürlich im Heft.
Bin ich sehr gespannt drauf.
Ja. Genau. Ansonsten willst du vielleicht noch was erwähnen, abschließend zum Heft?
Zum Heft, ja und nein. Also wir haben jetzt natürlich wir haben ja eine Studie rausgegeben, wo wir uns ja den aktiven ETF-Markt angeschaut haben. Und ich finde es ganz interessant in der Hinsicht, weil ja immer gesagt wird, ja, aber passive ETFs, das ist der Shit, ne? Und aktive ETFs, das hat ja jetzt gar nichts damit zu tun. Dieser Gedanke oder diese Philosophie wird damit untergraben. Aber da fand ich es halt auch ganz interessant, einmal zu schauen, okay, welches Nutzungsverhalten legen die Anleger da eigentlich an den Tag und werden aktive ETFs eigentlich auch akzeptiert in der Community? Und dazu hatten wir ja auch unsere Community dann befragt und tatsächlich 91,3% kennen aktive ETFs und etwa 40% etwas mehr investieren auch bereits in aktive ETFs. Und es zeigt sich auch, dass offensichtlich wir unserem Bildungsauftrag ja auch entgegenkommen und nachkommen, weil die meisten davon tatsächlich aktive ETFs als Beimischung nutzen. Aktive ETFs sind ja immer ein Versprechen, so einerseits auf ein höheres Renditepotenzial. Also ich habe die Möglichkeit, durch einen aktiven Ansatz den Markt zu schlagen. Oder ich kann halt sagen, okay, ich möchte stressfreier Richtung Top kommen. Ne? Also das ist dann die Ausschläge und so, wenn der Markt runtergeht, dann bist du mit einem passiven ETF, kannst du nur daneben stehen und zugucken, wie es dann runtergeht. Am aktiven ETFs kann ich dann natürlich gegensteuern. Das ist dann die andere Seite. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, was auch in der Studie rauskam, dass sie gar nicht so teuer sind. Natürlich kostet es mehr Geld, ne? Denn wenn ich mehr bekomme, jetzt in dem Sinne von Experten, die sich das halt anschauen, die warten und, ne, und
mehr Arbeit dahinter.
Ja, absolut. Aber dass es gar nicht so viel mehr teuer ist und dass es auch noch reichlich aktive ETFs gibt, die passive ETFs auch schlagen, auch nach Kosten schlagen. Okay. Ist natürlich auch immer eine Frage des Betrachtungszeitraums. Ja. Ne? Denn viele dieser aktiven ETFs sind ja noch recht jung. Ne? Also 3 Jahre, die ältesten, also die wir jetzt so betrachtet haben, waren so 6 Jahre alt und so weiter. Aber es zeigt auch, als wir die Studie rausgebracht haben, und das ist ja jetzt auch gerade einmal 2 Wochen her, 3 Wochen her, wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich 4, 5 Wochen her, da hatten wir 281 aktive ETFs, die hier in Deutschland handelbar sind. Und als ich jetzt heute drauf geschaut habe, sind schon wieder 18 neue dazugekommen. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und ich meine, per Ende vergangenes Jahr waren es in Deutschland 44 Milliarden, die angelegt waren in aktiven ETFs. Bin mir jetzt unsicher. Und dass die Zahl sogar verdoppelt hat. Also dann wiederum im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Und jetzt können wir mal schauen, wie sich das 2025 dann entwickelt. Und es war sehr, sehr interessant, diese Studie zu realisieren und sich da ein wachsendes Segment einmal näher anzuschauen. Ja.
Ich finde es interessant, dass quasi was Neues auch entsteht. Und ich meine, es ist ja keiner gezwungen, darin zu investieren. Das ist einfach eine Ergänzung.
Eben.
Und Anleger können sich entscheiden, wollen sie passive oder aktive oder auch in Kombination oder wie du sagst, als Ergänzung vielleicht fürs Portfolio oder vielleicht Teilmärkte aktiv abbilden. Also,
und der Markt wird es dann entscheiden. Ja. Also deswegen, ich bin ja auch ganz froh, wenn ich die Auswahl habe. Ne? Also wie du schon sagst, ich muss ja nicht investieren, aber ich habe die Möglichkeit. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt beispielsweise auch im Vergleich zu einem herkömmlichen, konventionellen aktiven Fonds, die ja dann Gebühren von 2% oder so haben, dann was zu bekommen, was vielleicht 0,35 ja. bis, weiß ich nicht, 0,8 oder so kostet, ja. dann okay. Ja. Dann ist das doch eine gute Sache.
Potenziell die Vorteile des aktiven Managements, aber quasi die Transparenz und die Vorteile von ETFs
einfach. Genau, und halt kostengünstiger. Ja. Nicht kostengünstiger jetzt per se als passive ETFs. Ja. Es gibt auch tatsächlich aktive ETFs, die günstiger als passive ETFs. Muss man natürlich gucken, was man da jetzt vergleicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, das ist alles abnorm teuer. Ja. So, das
und es gibt ja wahrscheinlich auch aktiv und aktiv, also es ist ja unterschiedliche Schattierungen auch wahrscheinlich einfach.
Ja, genau. Ne? Das ist ja dann auch mal so die Frage, was du möchtest. Möchte ich jetzt Rendite maximieren? Möchte ich Risiko rausnehmen? Oder verfolge ich jetzt eine Einkommensstrategie? Ja. Das machen auch sehr viele, das hat sich gezeigt in unserer Studie oder in unserer Abfrage. Ja. Viele Community-Mitglieder möchten halt Einkommen generieren. Ne? Viele Community-Mitglieder nutzen das als Einmalinvestment oder haben halt das als Einmalinvestment und Sparplan gleichzeitig und dass die Sparplanrate auch sehr hoch ist. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Ich meine, es wären sogar mehr als 250 Euro.
Okay.
Und das ist schon mehr als das Doppelte des herkömmlichen Sparplans auf passive ETFs. Okay. Und da hatten wir ja schon mal eine Studie dann ja auch mit BlackRock gemacht, wo wir uns in den Sparplanmarkt in Kontinentaleuropa angeschaut haben. Wird auch hier verlinkt.
Ja. Ja, super. Ich glaube, dann sind wir beim Heft soweit durch. Und du, glaube ich, machst noch ein eigenes Video zu den aktiven ETFs.
Genau, also entweder werdet ihr es jetzt schon gesehen haben, dann verlinke ich darauf nochmal. Ansonsten freut euch drauf, dann kommt es noch.
Genau.
Hast du noch was zum Heft? Brennt dir noch was auf der Seele?
Eigentlich bin ich wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich, das klingt doch mal gut. Ich hoffe, ihr seid auch wunschlos glücklich. Wir konnten euch neugierig auf das Heft machen. Lauft los, kauft es euch am Kiosk oder bei uns im Shop. Könnt ihr es bestellen und wir schicken es euch zu. Ich denke, da bleiben noch keine Wünsche offen, oder?
Das denke ich auch nicht. Ich will nicht klarstellen.
Gut, dann bis zum nächsten Mal hier auf unserem Kanal. Habt eine ruhige Hand bei euren Investments und bis bald.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Ja, das war es auch schon wieder heute im Gespräch mit Jens Jüttner. Wir haben heute unser Heft vorgestellt. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch herausziehen. Am besten geht ihr gleich zum Kiosk oder zum Online-Shop. Viel Spaß. Okay.